Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. So heißt ein neues Buch von Gianni Jovanovic. Das Buch erzählt von ganz vielem. Vom Rassismus gegenüber Sinti und Roma, von Gianni Jovanovics Weg von der Sonderschule an die Universität und von seiner Auseinandersetzung mit seiner Männlichkeit. Dazu schreibt er: Besonders männlich fühlte ich mich im Nachhinein, als ich meiner Ex-Frau das erste Mal sagte, dass ich schwul sei. Meine stärkste Leistung als Mann war es aber, den Mut für eine Therapie aufzubringen. Mit Gianni Jovanovic rede ich über sein Buch in 10 Minuten etwa. Der Unternehmer, Aktivist und Performer Gianni Jovanovic ist eine der bekanntesten Stimmen der Roma und Sinti in Deutschland. Und jetzt hat er ein Buch veröffentlicht, in dem er von seinem Leben erzählt. Und dieses Leben, das hat es wirklich in sich. Mit 14 wurde er von seinen Eltern verheiratet. Mit 17 war er schon zweifacher Vater. Mit Anfang 20 hat er sich als schwul geoutet. Und inzwischen ist er seit 18 Jahren mit seinem Ehemann zusammen und zweifacher Großvater. Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, so heißt dieses Buch. Und mit Gianni Jovanovic bin ich jetzt verbunden. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Ich bin dreifacher Opa mittlerweile.
Dreifach schon? Mensch, umso besser. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch.
Dankeschön.
Sie beginnen Ihr Buch auch mit einer Familienangehörigen, nämlich mit einem Zitat von Ihrer Tochter Vanessa Jovanovic. Warum haben Sie denn dieses Zitat an den Anfang gestellt?
Weil es doch aufzeigt, welche Herausforderungen, welche Werte, aber auch welchen Schutz auch Sinti und Roma ja in Europa brauchen. Und wie und es beschreibt vor allen Dingen die ständige Gefahr, dass unsere Ethnie vom Aussterben bedroht ist durch die anhaltende Verfolgung und und rassistische Segregierung unserer Community. Und deshalb war es mir wichtig, das auch mal aus einem Auge einer jungen Frau zu zeigen, und bat meine Tochter, sich ein paar Gedanken zu machen. Und dann entstand dieses wunderbare Vorwort von ihr, was mich ehrlich gesagt immer wieder, auch wenn ich es selbst lese, immer wieder zu Tränen rührt.
Verfolgung, das ist etwas, was natürlich eine große Rolle spielt in Ihrem Buch. Sie erzählen von dem Hass, den Sie erlebt haben, auch ganz am Anfang. Da erzählen Sie, wie die Unterkunft Ihrer Roma-Familie in Darmstadt angegriffen wurde mit Molotow-Cocktails. Da waren Sie selbst 4 Jahre alt. Sie haben sich dann, Ihre Familie hat sich aus dem brennenden Haus ins Freie retten können. Da wurden Sie dann auch noch zusätzlich mit Pflastersteinen beworfen und von den Angreifern und am Kopf getroffen. Das war also deutsche Willkommenskultur, schreiben Sie dazu. Wie blicken Sie denn auf diesen Angriff heute zurück?
Mit der furchtbaren Erkenntnis, dass meine Geschichte und das, was passiert ist, tatsächlich eingebettet ist in historischen und systematischer Verfolgung von Sinti und Roma seit Jahrhunderten in Deutschland. Somit blicke ich drauf zurück. Also es ist zwar meine Geschichte, aber diese Geschichte finden Sie oft und noch viel brutaler. Beispielsweise im Jahr 1972, ich beschreibe das auch in meinem Buch, ist eine junge Frau leider ums Leben gekommen, die 17 Jahre alt war und im 7. Monat schwanger geworden ist, die von einem Bauer erschossen worden ist, und es bis dahin auch keine wirkliche Reparationen oder auch wirklich Gerechtigkeit für die Familie gegeben hat. Somit ist das tatsächlich eine erschreckender Ist-Zustand, der immer wieder auftaucht.
Das, was Ihnen geschehen ist, Ihrer Familie geschehen ist mit diesem Angriff in Darmstadt, das war vor ungefähr 40 Jahren. Wie hat sich denn die deutsche, ja, weil Sie dieses Wort verwendet haben, die Willkommenskultur gegenüber Sinti und Roma verändert seitdem aus Ihrer Sicht?
Naja, das muss man auch wieder ein bisschen abhängig davon, von welchen Sinti und Roma wir reden. Wenn wir jetzt von Sinti reden, die hier in Deutschland seit über 600 Jahren deutsche StaatsbürgerInnen sind, die erleben zum Beispiel keine Gefahr, was Abschiebung betrifft oder dauerhaften Aufenthaltsstatus, weil es deutsche BürgerInnen sind. Bei Menschen, die jetzt zum Beispiel aus dem Balkan kommen, wie jetzt mein Vater zum Beispiel, da sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus. Da ist erstmal die Grundvoraussetzung für Aufenthalt, für sicheren Aufenthalt nicht gewährt. Und entsprechend dessen ist es dann ein Rattenschwanz, der dann in allen Bereichen ausschlägt. Das heißt, sie haben nicht die Möglichkeiten, einen anständigen Job zu bekommen. Sie bekommen auch keinen Job, weil die meisten ArbeitgeberInnen eben keine Menschen einstellen, die eine vorläufige Duldung haben. Und insbesondere auch Roma, weil sie einfach sehr, sehr viele Vorurteile haben, wie beispielsweise Kriminalität oder dass wir einen gewissen Hang zur Devianz sind sozusagen. Und das sind alles festgesetzte Narrative, die immer wieder reproduziert werden durch entsprechende Fake News, die dann durch die ganzen Medien kursieren und dieses Bild des kriminellen und nicht sesshaften Roma immer wieder prägen. Und das macht natürlich große Probleme, insbesondere wenn sie anfangen wollen, in einem neuen Land, in einem sicheren Land Existenzbedürfnisse aufzubauen.
Ihr Buch spricht ganz viele Themen an. Wir können das alles nur ganz punktuell hier ansprechen. Was ich ganz beeindruckend fand, war, was Sie schreiben über Männlichkeit in Ihrem Buch. Ich habe vorhin auch schon mal kurz was vorgelesen. Sie sind ja mit einem ganz oder einem sehr klassischen, sehr patriarchalen Männlichkeitsbild groß geworden. Patriarchalen Werte wurden in Ihrer Familie sehr hoch gehalten, was auch die Beziehung zu Ihrem Vater sehr schwierig gemacht hat, wie Sie beschreiben. Was war da so schwierig? Was für eine Beziehung war das?
Ich bin in zwei patriarchalen Kulturen groß geworden. Auf der einen Seite bin ich in meiner Roma-Community sozialisiert worden und auf der anderen Seite bin ich auch deutscher Staatsbürger. Das heißt, ich bin hier geboren und hier aufgewachsen und habe doch dieses, ich würde mal behaupten, heute sagt man toxisch, ich nehme ein bisschen Abstand von toxischem Männerbild. Ich würde eher sagen, fragiles Männerbild, was sehr patriarchal gesetzt worden ist, auch insbesondere in den hohen Positionen dieses Landes. Das heißt, mir ist überall patriarchale Strukturen entgegengekommen, die mich selbst auch als Mann gequält haben. Und ich doch dann verstanden habe, dass dieses patriarchale System, insbesondere bei Minderheiten, doch eher eigentlich eine Reproduktion und eine Adaption ist, denn das, was man in der Mehrheit erlebt hat. Und ich kann nur behaupten, dass es für Männer an sich am wichtigsten ist, mit diesem patriarchalen System aufzuhören, denn nur sie können es verändern. Und in meiner Familie hat sich Gott sei Dank durch mein Outing, auch als schwuler Mann, aber auch durch eine gewisse Zäsur, die ich auch in meiner Familie vollzogen habe, auch das Männlichkeitsbild doch sehr stark verändert. Und darüber bin ich sehr, sehr froh.
Was Sie auch erzählen, das ist so eine Ihrer Kernerfahrungen, von denen Sie berichten, dass Sie mit 14 Jahren verheiratet wurden von Ihren Eltern oder Ihrem Vater. Und da schreiben Sie dazu, dass diese Ehe Sie fast das Leben gekostet hätte. Wie meinen Sie das?
Ja, also ein Kind zu verheiraten ist körperlicher und seelischer Missbrauch. Und das macht was mit Ihnen. Das ist absolute Fremdbestimmung meines Körpers und meiner Seele. Das konnte ich zu diesem damaligen Zeitpunkt nur erahnen, ergreifen, also richtig auch kognitiv ergreifen konnte ich tatsächlich erst, als ich 18, 19 Jahre alt war und selber gespürt habe, dass meine sexuelle Präferenz nicht die Heterosexualität ist, sondern eher die Homosexualität. Und das war eine innerliche Zerrissenheit, die mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich verstanden habe, dass das, was mir aufgesetzt worden ist, nicht meine natürliche Empfindung ist. Und ein Beispiel, stellen Sie sich mal vor, ein heterosexueller Mann wird jetzt quasi mehr oder weniger gezwungen, jetzt mit einem Mann zusammen zu sein und mit dem eine Familie aufzubauen oder eine Beziehung aufzubauen. Das ist absolute Fremdbestimmung in dem Fall und so erging es mir und deshalb war es wichtig, dass ich irgendwann mal meinen Mund aufmache und mich zu meiner Homosexualität auch bekenne.
Das war ein
um mich zu retten vor allen Dingen. Also das nochmal wirklich an dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen. Also meine Rettung, die wichtigste Entscheidung in meinem Leben war mein Outing. Das hat mir mein Leben gerettet. Mhm. Wenn ich das nicht vollzogen hätte, dann würde ich heute nicht der Johnny sein, der ich bin.
Lassen Sie uns noch auf Ihren Buchtitel gucken. Der ist ja interessant. Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Jetzt ist kleine Mehrheit ein Begriff, was man sonst verwendet, so Minderheit sagt man ja eben, wenn man zum Beispiel von Sinti und Roma spricht. Warum sprechen Sie lieber von der kleinen Mehrheit?
Naja, weil dieser Begriff erstmal einen stärkt. Also es ist so eine Form von Empowerment-Narrativ. Es bedeutet, dass du wertvoll bist. Es bedeutet, dass du beachtet wirst. Und wenn du zahlenmäßig unterlegen bist, heißt es auch nicht zu akzeptieren, wie die Gesellschaft dich abwertet. Es gibt da draußen sehr, sehr viele Menschen, die Ablehnung und Diskriminierung erfahren. Und nur weil sie einem entsprechenden heteronormativen oder binären weißen Dominanzbild nicht entsprechen, muss es nicht heißen, dass sie eine Minderheit sind. Wir reden darüber, dass es über 10 Millionen Menschen gibt in Deutschland, die eine Behinderung haben. Es gibt Menschen, die 30 bis, ca. 30 bis 40% unserer Gesellschaft ist nicht christlich und nicht weiß gelesen. Wir reden von Frauen, die besonders in den öffentlichen Repräsentationen immer wieder als Minderheit dargestellt werden. Das sind keine Minderheiten, das sind Millionen von Seelen, Millionen von Herzen, die dort dahinter stecken und Lebensrealitäten. Und Sinti und Roma sind insgesamt die größte kleine Mehrheit dieses Kontinentes. Wir reden hier über 22 Millionen Menschen und mehr. Das sind, finde ich, keine Minderheiten. Mhm. Minderheiten sind immer abhängig vom Wohlwollen und von der Entscheidung von einer Mehrheit. Und ich möchte aber selbstbestimmt sein und möchte gerne meine Aspekte, die ich als Mensch mitbringe, als Partizipation für die gesamte Mehrheit anbieten. Denn der Wunsch ist ja nicht zu sagen, wir trennen uns jetzt alle in kleinen Gruppen. Der eigentliche Wunsch am Ende des Tages geht es darum, wir brauchen eine gemeinsame gewollte Mehrheit in diesem Land.
Das sagt Gianni Jovanovic. Entschuldigung, das sagt Gianni Jovanovic. Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, so heißt sein Buch. Das hat er zusammen mit Oyinda Mola Alasha geschrieben. Im Aufbau Verlag ist das Buch erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Mayer.
Sie haben es in unseren Nachrichten vielleicht gehört, gestern oder heute. Der Dichter Thomas Rosenlöcher ist gestorben mit 74 Jahren. Dieser Dresdner Dichter, der hat viele Auszeichnungen bekommen. Dabei wurde er zum Beispiel als Meister der melancholischen Ironie gewürdigt. Ein Robert Gernhardt des Ostens wurde er auch mal genannt. Und über Thomas Rosenlöcher möchte ich jetzt sprechen mit dem Dichter Norbert Hummelt. Guten Tag, Herr Hummelt.
Ja, hallo Herr Mayer, hallo.
Wie haben Sie die Nachrichten gestern aufgenommen von Thomas Rosenlöchers Tod?
Ich habe es gestern kurz vor 16:30 im Büchermarkt gehört und da war die Meldung ganz frisch und das hat mich gleich sehr traurig gemacht, weil Thomas Rosenlöcher ein Dichter ist, den ich sehr, sehr schätze, den ich also seit vielen Jahren immer wieder lese und es ist ein großer Verlust für die deutsche Gegenwartslyrik.
Und wie müssen wir uns Ihren Kontakt zu ihm vorstellen? Wie haben Sie beide sich begleitet?
Wir haben uns kennengelernt, ich glaube, vor ziemlich genau 25 Jahren. Ich war damals, also er ist eine Generation älter als ich, 15 Jahre älter als ich. Ich war Stipendiat der Stiftung Niedersachs in Wolfenbüttel und wir planten ein Kolloquium und durften uns Gäste wünschen. Und ich hatte gelesen über ihn, ich glaube, im Kölner Stadtanzeiger, als von jemandem, einem ostdeutschen Lyriker, der sich auf die Romantik berief, also speziell auf Eichendorff, auf die Winterreise. Und das hat mich neugierig gemacht. Und ich dachte, schau mal an, da bin ich ja nicht der Einzige, der sich als jemand, der heute Gedichte schreibt, für diese Dinge interessiert. Und so bat ich darum, dass man ihn einlädt. Und da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem gab es also einen Austausch und ein gegenseitiges Wahrnehmen und Lesen.
Weil Sie gerade den Romantiker ansprechen, als Thomas Rosenlöcher den Hölty-Lyrikpreis für sein Gesamtwerk bekommen hat, also einen sehr angesehenen Lyrikpreis, da hat die Jury diesen schönen Satz geschrieben: Am Prozess der Formzertrümmerung in der literarischen Moderne nimmt der sächsische Elbtal-Romantiker Thomas Rosenlöcher nicht teil. Also sächsischer Elbtal-Romantiker, da würden Sie da mitgehen, weil Sie eben auch gerade von dem Romantiker gesprochen haben?
Ja, allerdings mit der feinen Unterscheidung, dass Rosenlöcher noch zu DDR-Zeiten, also nicht nur vom romantischen, sondern auch vom klassischen Flügel der sächsischen Dichterschule beansprucht wurde. Also sowas gab es damals. Also Dichterschulen mit klassischem und romantischem Flügel in Sachsen zu Ostzeiten. Und auch das macht Sinn, weil er hat eben ein sehr feines Sensorium, hat eben auch für die Formsprache der Lyrik gehabt. Und er hat eben sicher, gerade wenn man sich an seine Naturnähe hält, an tolle Gedichte, die er geschrieben hat, über Schnee, über Baumblüten, ganz wunderbare Texte, würde einem der Romantiker einfallen. Aber er hat eben auch sehr formstreng gearbeitet und sehr bewusst Metren verwendet. Er hat zum Beispiel einen Barockdichter, Bartolt Hinrich Brokes, den man nun gründlich vergessen hat, für seine Dichtung neu entdeckt und sich seinen Ton auf eine Art auch angeeignet und zu seinem eigenen gemacht. Also ein sehr form- und traditionsbewusster und gleichzeitig aber auch kritischer Autor. Denn das darf man dabei nicht vergessen. Dass er hat ja auch zum Beispiel dieses Tagebuch der Wendezeit geschrieben, die verkauften Pflastersteine. Er war ein sehr hintersinniger Chronist der Wendezeit und er hat ja im Osten auch veröffentlicht, aber ich würde mal sagen, mit einer beißend freundlichen Ironie, ja, mit der die Zensoren damals eigentlich nicht so klargekommen sind. Die waren einfach auf grobere Geschütze eingestellt, die man bei Rosenlöcher so nicht finden konnte. Und das gehört auch dazu, dass er jemand gewesen ist, der halt eben in einer ideologisch besetzten Zeit seinen Winkel verteidigt hat, eben seinen Elbtalwinkel und eben so geschrieben hat, dass die Politik und die Ideologie und auch die Ökonomie nicht das letzte Wort hat, sondern dass es eine andere Form von Betrachtung der Welt überhaupt noch gibt.
Sie würden ein Gedicht von Thomas Rosenlöcher für uns lesen, Herr Hummel. Sie haben eins ausgesucht. Was ist das für ein Gedicht? Vielleicht können Sie kurz sagen, warum Sie das ausgesucht haben.
Ja, das Gedicht, das heißt Der stille Grund. Es führt in einen Grund, das heißt, es ist natürlich eben auch eine philosophische Vokabel, aber Gründe nennt man auch die schmal eingeschnittenen Täler an der Elbe und in anderen Gebieten Deutschlands. Und es ist ein Spaziergang durch den Schnee, den wir da erleben, bei dem der da geht und spricht, eine Begegnung hat.
Dann lassen Sie uns das Gedicht hören, bitte.
Ja. Der stille Grund. Von ganz weit oben her, wie abgeschüttet, jedoch sich lautlos lösend, fiel rechts, links, hang ab, ein kleiner Jubel Glück, als Himmelsvorhang nieder, kurz, es schneite, die Luft durchschippernd bis herab zum Grund. Dass jedes Astes Ästlein schneebeladen ein anderes, weiß überfiedert, kreuzte und ich in immer tiefere Wirrnis ging. Längst schlief die Brücke unterm Brückenbogen. Nur zu sich selbst noch redete der Bach bauchrednerisch. Und wenn auch meine Stapfe mir längs des Wegs treulich im Zickzack folgte, blieb unbegreiflich, dass jemals mein Fuß dereinst das Weiß vor mir betreten könnte. Zumal der Sohle Raster unter sich die Fußspur jeden Augenblicks begrub. So lebte ich. Kein Mensch kam mir entgegen. Nicht mal mein Vater, viel zu lange tot, nur noch ein Knochenbündel in der Erde. Da mir es nun ja doch gelungen war, ihn zu vergessen, denn ich ging und ging, nicht ahnend, dass ich längst wie er im Gehen die Arme hinter mir verschränkte. Und dass vor lauter Frost und Schnee mir Bart und Haare weiß geworden waren, als käme er in mir selbst entgegen und keiner stürbe. Irrsinniges Stieben schräg übern Weg hin, unter mir im Eis sehr großer Blasen, eiliges Pulsieren.
Der stille Grund, ein Gedicht von Thomas Rosenlöcher. Der Dichter ist gestern im Alter von 74 Jahren gestorben. Norbert Hummelt hat dieses Gedicht für uns gelesen und mit uns über Thomas Rosenlöcher gesprochen. Vielen Dank, Herr Hummelt.
Ja, gerne. Wiederhören.
Unsere Krimi-Bestenliste im April, unsere Liste hier von Deutschlandfunk Kultur, die hat auch einen alten Krimi-Bekannten zu bieten. Einen neuen Krimi von einem Autor, dessen Bücher viele sehr lieben, von Wolf Haas. Bei ihm ermittelt immer Simon Brenner, eine der skurrilsten Figuren in deutschsprachigen Kriminalromanen. Das ist so ein Durchwurschtler vor dem Herrn. Müll heißt jetzt der neunte Simon Brenner-Roman und den hat unser Krimi-Experte Thomas Wörtje für uns gelesen.
Neue Krimis.
Müll, so heißt der neue Kriminalroman von Wolfgang Haas mit seiner Serienfigur Simon Brenner. Wir kennen Simon Brenner jetzt schon lange, eigentlich seit 1996. Das ist der neunte Auftritt von ihm und Brenner hat schon als Ex-Polizist sehr viele andere Berufe gehabt, Krankenwagenfahrer und anderes. Jetzt ist er Mistler. Und Mistler sind Leute, die in Wien auf dem Müllblatt arbeiten, wo alles sehr geregelt ist. Jede Sorte Müll ist fein rubriziert, muss richtig abgelegt werden. Insofern verstört es sehr, als plötzlich ein Knie auftaucht, ein menschliches. Tatsächlich tauchen noch andere Leichenteile da auf, aber es fehlt ein entscheidendes Leichenteil, nämlich ein Herz. Alle Brenner-Romane und auch dieser hier jetzt zeichnen sich natürlich durch die Stimme aus, die uns in den Kopf von Brenner reinführt. Wir wissen aber nicht genau, was das jetzt für eine Stimme ist. Ist das jetzt ein allwissender Erzähler? Ist das eine männliche Stimme? Ist es eine weibliche Stimme? Und diese Stimme erzählt und die hat natürlich gewisse stilistische Eigenheiten. Das ist so eine Art vergiftete Mündlichkeit, so eine gemütliche, die den Anakolut liebt, das Prädikat hasst und dadurch entsteht dieser Brenner-Sound nach, ich weiß nicht, nach drei Zeilen eigentlich. Und das ist natürlich sehr witzig und sehr witzig sind auch, und das macht die Stimme auch, so Theorien zu allem und jedem. Hier besonders beeindruckend die Theorie und Praxis des Bettgehers, denn der Brenner, der wohnt nicht mehr, der hat keine eigene Wohnung, sondern nistet sich in leerstehenden Wohnungen aus Urlaubsgründen oder weiß der Teufel was ein, nächtigt dort spurenlos, dass es niemand merkt und dann geht er wieder und sucht sich das Nächste. Das ist natürlich zum Quietschen komisch. Insofern ist für mich Bettgeher schon der Begriff des Buches. Brenner hat natürlich eine riesige Fangemeinde, der ist natürlich Kult. Aber es gibt die Verfilmungen mit dem großartigen österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Josef Hader. Und Josef Hader ist sowas von Brenner. Man kann überhaupt keinen Brenner-Roman lesen, ohne die Figur Hader, die Person Hader zu sehen. Aber um Himmels Willen, ja, das lässt ein bisschen wenig Platz für Imagination und für eigene Fantasie. Aber trotz allem, Simon Brenner ist einfach ein unglaublich sympathischer Wurstel, dem man eigentlich überhaupt nie Kram sein kann.
Der neue Kriminalroman von Wolf Haas Müll ist beim Hoffmann und Campe Verlag erschienen. Und der Roman ist im April neu eingestiegen auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Nachbarn, Bahnhofstraße 44, 46. Diesen sehr nüchternen Titel hat ein Buch von Veronika Moos. In diesem Buch geht es um die Zeit von 1939 bis 48. Es geht um eine jüdische Familie, eine nicht-jüdische Familie. Die Nachbarn waren eben in dieser Bahnhofstraße in Wiesbaden. Michael Opitz hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag, willkommen.
Guten Tag.
Was für einen Einblick bekommt man denn mit diesem Buch? Was erzählt das?
Ja, diese beiden Familien, die nicht-jüdische Familie Moos und die jüdische Familie Strauß, die wohnen in der Wiesbadener Bahnhofstraße tatsächlich nebeneinander, also Wand an Wand. Und die Autorin Veronika Moos ist die Enkelin der beiden, die in dem Haus Nummer 44 gewohnt haben. Also ihre Großeltern wohnten da. Und ihr ist aufgefallen beim Gehen durch diese Straße, dass vor dem Haus Nummer 46, wo die jüdische Familie Strauß wohnte, es zwei Stolpersteine gibt. Und auf diesen Stolpersteinen ist vermerkt gewesen, dass beide der Familie Strauß, also Hedwig Strauß und Sebald Strauß, im September 1942 deportiert wurden und in Theresienstadt umgekommen sind. Und dieses Schicksal hat sie veranlasst, nachzuspüren, also dieser Familie nachzugehen. Und sie ist dabei auf Briefe gestoßen, auf Briefe, die diese beiden an ihren Sohn Alfred nach Bolivien geschickt haben. Der musste emigrieren, weil er jüdischer Herkunft war und durfte seinen Beruf als Rechtsanwalt nicht mehr ausüben. Und ihr war bekannt, dass ihre Großeltern zur selben Zeit einen auch intensiven Briefwechsel geführt haben. Und nun hat sie gesagt, diese beiden Briefwechsel sind interessant genug, um sie miteinander zu vergleichen.
Veronika Muss eben, sie ist die Enkelin einer der Familien. Sie ist, soweit ich weiß, Bühnenbildnerin in Wiesbaden und hat dieses Buch jetzt geschrieben. Und anhand dieser Briefe, was erfährt man jetzt von diesen beiden Familien?
Ja, das ist natürlich, sagen wir mal, Alltag während des Krieges, soweit man das also Alltag nennen kann. Bestimmt wird aber das Familienleben beider Familien, sowohl der jüdischen als auch der nicht-jüdischen Familie, durch die Politik Adolf Hitlers. In unterschiedlicher Form aber sind sie betroffen von der Politik. Also die Familie Moos ist getrennt, weil der Vater als Soldat an die Front einberufen worden ist und er schreibt seiner Familie Briefe nach Hause und die von zu Hause schreiben ihm an die Front. Die jüdische Familie ist insofern getrennt, weil der Sohn dieser Familie nach Bolivien auswandern musste und nun schreiben beide Eltern ihrem Sohn. Also das ist sozusagen die Grundkonstellation, die wir haben in beiden Briefen und man merkt jetzt also, wie unterschiedlich wird diese Politik in diesen beiden Briefwechseln reflektiert. Also Heinrich Moos ist ein glühender Nazi, der ist stolz darauf, an der Front zu sein. Er will endlich, dass dieses Judenpack von der Erdoberfläche verschwindet und dazu will er einen Beitrag leisten. Er merkt nicht, dass mit dieser Politik aber, auch mit diesem Frontdasein, er mit dazu beiträgt, dass seine Nachbarn immer in bedrängende familiäre Verhältnisse geraten.
Das würde ihn interessieren? Würden ihn seine jüdischen Nachbarn interessieren?
Das ist so, dass eigentlich interessiert ihn das nur insofern, dass er nach großen Mühen eine Wohnung neben diesen jüdischen Nachbarn gefunden hat und er bei der Wohnungssuche gesagt hat, also eigentlich ist ganz Wiesbaden von diesen Juden besetzt und man müsste alle rauswerfen, damit wir Deutschen zu einer Wohnung bekommen.
Und das sind diese Briefe, in denen das erzählt wird. Ist das ein reines Briefbuch oder hat Veronika Moos das noch ergänzt mit anderen Texten?
Also das ist in der Tat in großem Umfang ein reines Briefbuch. Insofern wäre es angemessener gewesen, man hätte gesagt, sie ist die Herausgeberin. Mhm. Und sie hat aber dieses Material sehr überzeugend zusammengestellt. Wenn man das Buch aufschlägt, dann liest man jeweils auf der linken Seite den Briefwechsel der Familie Moos und auf der rechten Seite den Briefwechsel der Familie Strauß. Man ist also jeweils immer zeitlich sehr parallel. Man kann verfolgen, was passiert denen gerade, dieser deutschen Familie, was passiert der jüdischen Familie, gerade in welchen Momenten. Und sie liefert dazu wesentliche und wichtige zeithistorische Daten, die sind auch typografisch abgesetzt, sodass man auch immer weiß, beispielsweise, wie ist der Frontverlauf, seit wann mussten die Juden den jüdischen Stern tragen. Das kommt als Information immer mit hinzu. Und es wird sozusagen auch nochmal wichtig, dass man ein Gespür dafür bekommt, was wird eigentlich in diesen Briefen oftmals nicht erwähnt. Mhm. Also beispielsweise schreibt die deutsche, nicht-jüdische Familie sehr oft darüber, wie wird Wiesbaden bombardiert, wie ist der Frontverlauf. Im Briefwechsel der jüdischen Familie, die Briefe, die an den Sohn geschrieben werden, kommt das überhaupt nicht vor. Und man muss sich fragen, warum nicht?
Weil sie den Sohn schonen wollten?
Genau, das würde ich sagen. Mhm. Also man will ihn nicht beunruhigen. Insofern ist das ganz wichtig, dass man diese Briefe sowohl für sich nimmt. Also man muss die Informationen, die diese Briefwechsel anbieten, ernst nehmen, zugleich aber auch daran denken, dass man diese Briefwechsel kontextualisieren muss, sowohl zeithistorisch als auch biografisch und sich fragen muss, warum reden die einen darüber und die anderen nicht über bestimmte Themen.
Jetzt ist das, Sie haben es schon geschildert, sehr erhellend im Blick auf diese Zeit damals. Würden Sie sagen, dass dieser Briefwechsel, dieser Briefband auch darüber hinaus uns etwas zu erzählen hat?
Ja, das ist, finde ich, wirklich sehr eindrücklich nachzuvollziehen. Also einmal, was kann Propaganda machen? Also dieser Heinrich Moos ist ein glühender Nazi. Wenn diese Propagandapolitik anders verlaufen wäre, es sie nicht gegeben hätte, hätten diese beiden Familien Wand an Wand gewohnt und es wäre nichts miteinander passiert. Aber durch diesen Hass, der in der Propaganda aufgebaut wird, werden die zu erbitterten Feinden. Und das finde ich sehr eindrücklich. Das ist ein Appell an die Vernunft, an das friedliche Zusammenleben, obwohl vom Appell dieser Art nichts in dem Buch steht.
In dem Buch Nachbarn, Bahnhofstraße 4446 von Veronika Moos im Waldemar-Kramer-Verlagshaus in Wiesbaden ist dieses Buch erschienen mit 170 Seiten. 20 € ist der Preis. Vielen Dank an Michael Opitz.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der französische Regisseur François Ozon dreht einen Film nach dem anderen und verwendet gern literarische Vorlagen. So auch beim aktuellen Film »Alles ist gut gegangen«, der jetzt im Kino zu sehen ist. Er basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Buch von Emmanuel Bernheim.
Ja, hallo? Was?
Eines Morgens erhält Emmanuel einen Anruf. Es geht um ihren Vater.
Ich kann mich kaum noch bewegen. Ich kann die einfachsten Handgriffe nicht mehr ausführen.
Er hat einen Schlaganfall erlitten. Seine beiden Töchter, die sich nicht besonders nahe sind, kümmern sich um ihn. Aber er möchte selbstbestimmt sterben.
In Frankreich geht sowas aber nicht.
Und was tun wir jetzt?
Ich habe Kontakt mit einem Schweizer Verein aufgenommen, aber wir müssen dorthin fahren.
Wunderbar.
Alles ist gut gegangen. Mit Sophie Marceau und André Dussoyer in den Hauptrollen, jetzt im Kino. Schmutzfink, Gänsefüßchen oder Weltschmerz. Wortschöpfungen, die wir dem fränkischen Dichter Jean-Paul verdanken. Von 1804 bis zu seinem Tod 1825 lebte er in Bayreuth, dort, wo sich eigentlich fast alles um Richard Wagner dreht. Ein Museum erinnert an ihn, eingerichtet im ehemaligen Wohnhaus von Eva Wagner, der Tochter Richards. Museumsleiter Sven Friedrich.
Im Jean-Paul-Museum gibt es also viel, besonders für bibliophile Menschen zu finden, beispielsweise die Erstausgaben, aber natürlich auch Gegenstände aus seinem persönlichen Besitz, ob das jetzt eine Haarlocke von ihm ist, von der man auch nicht so genau weiß, ob sie nun von ihm ist oder seinem Pudel Ploto. Außerdem haben wir so eine Installation, wo wir so ein bisschen versucht haben, sein Arbeitszimmer nachzuempfinden.
Das Jean-Paul-Museum in Bayreuth, im Sommer täglich geöffnet, von September bis Juni, dienstags bis sonntags. Außerdem zu empfehlen, die Wanderung auf den Spuren des Schriftstellers in Franken.
Eines der ersten Geschosse traf die Bibliothek. Lehrbücher flogen durch die Straße wie aufgerissene Kopfkissen.
Die Stiftung Weimarer Klassik hat eine digitale Lesereihe ins Leben gerufen, als Beitrag für die Nothilfe in der Ukraine. Die kulturelle Verständigung soll nicht abreißen. Gelesen werden circa 5-minütige Ausschnitte aus Literatur, die zum Thema passt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist ebenso zu hören wie der Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Remzmar.
Das ist das einzige Foto, auf dem wir zusammen drauf sind, erzählt sie. Ich habe mich gerade über ihn geärgert. Siehst du, ich schaue sogar weg, ich rede gar nicht mit ihm. Dann kam der Krieg. Er ist gegangen, das war's.
Die Lesereihe der Solidarität, verbunden mit einem Spendenaufruf für die Ukraine, zu finden im Internet unter Klassik Stiftung Weimar, Lesereihe der Solidarität.
Das war Susanne Schenk mit den Literaturtipps hier im Deutschlandfunk Kultur.